Es ist alles andere als einfach, ein Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Professor Lemke weiß, wovon er redet. Seit über 30 Jahren initiiert er digitale Medienprojekte und begleitet die Transformation in Unternehmen. Vor allem der Mittelstand hat es dem norddeutschen Pragmatiker und Unternehmer angetan, er versteht das Geschäft hier am besten. Vielfach hat er unter Beweis gestellt, wie er ein fremdes Team motivieren kann, das selbstständig ein Unternehmen nach vorn bringt. Hat Ihr Unternehmen auch Lust auf Zukunft? Infos gibt es unter www.gerald-lemke.de/Zukunft.
Ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe des Profcast. Und wer den letzten gehört hat, den vor 14 Tagen, der weiß, es ist Mr. Fördermittel wieder hier bei uns. Kai Schimmelfeder, der seit 27 Jahren selbstständig unternehmerisch unterwegs ist und seit, ja, so wie er dann in der ersten Ausgabe sagte, seit 22 Jahren richtig, richtig fett im Geschäft ist, heute ein Team von 25 Leuten leitet und Unternehmen unterstützt, ihre digitalen, nicht nur, aber auch digitalen Projekte zu performen, zu unterstützen und Fördermittel gemeinschaftlich dann auch hier zu beantragen und natürlich auch dann zu gewinnen. Das macht ihn aus, da ist er sehr erfolgreich und wir werden heute genau über etablierte Unternehmen sprechen, die es schon seit x Jahren gibt, keine Startups, denn die haben etwas andere Herausforderungen, wenn auch ähnliche, aber ganz anders gelagerte Herausforderungen wie ein Startup. Ich freue mich auf Teil 2. Lieber Kai, gleich geht's los.
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Ja, lieber Kai, wer den ersten Teil nicht gehört hat, der braucht jetzt einfach eine Kurzvorstellung. Ich gebe den ersten Satz und dann führ bitte fort. Du hast mir in Vorgesprächen erzählt, du hast Leistungssport betrieben, hast Flugzeuge gezogen, 40-Tonner Trucks durch die Gegend geschleppt und Baumstämme geworfen. Heute bist du Unternehmer. Schaff da mal einen kurzen Link, bitte.
Ja, ganz kurz. Ich habe ja 10 Jahre Leistungssport gemacht, im Kraft-3-Kampf angefangen. Also das ist so quasi Schwerathletensport, so wie das auch olympisch zu sehen ist. Bei uns ist es aber Amateurbereich, weil man Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben zusammenführt auf einem Wettkampf. Und viele kommen aus der Weiterentwicklung wegen der Kraft, die man hat in gewissen Körperklassen. Ich war im Schwergewicht, habe ich dann Strongest Man-Wettbewerbe gestartet. Das habe ich die letzten 4 Jahre von meiner Profilaufbahn gemacht. Und da kommt es halt vor, dass man regelmäßig verschiedene Disziplinen hat. Baumstämme hochwerfen, Flugzeuge ziehen, das sind so Sonderspezialisierten, aber Stein hochlupfen und Kuhglocken über 6 Meter hohe Stangen werfen und all so ein Kram. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr anstrengend, weil es immer sehr dynamische Übungen sind und nicht so linear wie im Kraft-3-Kampf. Also bei einer Kniebeuge ist es einfacher. Und irgendwann merkt man, das mache ich jetzt nicht die nächsten 10 Jahre weiter. Mhm. Ich muss was anderes machen und habe dann meinen ersten Business Case selbst gemacht und wollte gründen und ein Unternehmen kaufen. Und dann habe ich festgestellt, dass meine 50.000 Mark damals nicht ausgereicht haben. Wie gesagt, ich brauchte 800.000, das ist die Kurzfassung. Und dann bin ich halt betteln gegangen und unter anderem auch bei der Bank und auch bei Freunden. Aber die Bank hat mich ausgelacht. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, das kann doch gar nicht sein. Was gibt's da noch? Und dann bin ich langsam auf das Thema Förderprogramm gekommen. Wie gesagt, es geht nicht für Unternehmen, die nichts haben. Ja, das ist nicht das Thema, sondern ich hatte etwas und wollte das damit hebeln mit dem Förderprogramm. Mhm. Das ist mir auch gelungen. Aber es hat Monate gedauert, weil es damals da kein Internet gab und ich musste alles händisch und händisch schreiben und die Förderstellen per Zug und Auto dann anfahren. Das ist zum Glück heute nicht mehr notwendig. Das ist so die Zeit. Und seitdem machen wir verschiedene Unternehmen und alles im Thema Fördermittel. Wir haben ein Sachverständigenbüro dafür, wir haben eine Mediaagentur dafür, also wir machen Fernsehberichte dafür, wir haben eine eigene Fernsehsendung, jetzt sogar die zweite schon, Bücher geschrieben, Podcast, der täglich rauskommt, aktuell noch und ja, super. Jeden Tag Fördermittel mit 25 Personen, die wir hier Vollzeit um das Thema arbeiten.
Super, und du bist da einer der Besten und einer der bekanntesten in Deutschland und sicherlich auch professionellsten. Es gibt natürlich auch weitere neben dir, das ist schon so. Aber was dich ausmacht, ist einfach, dass du auch sehr viel so im Digitalbereich machst und dich da auskennst, deswegen auch in dieser Sendung und nicht auch woanders. Ja. Okay, fangen wir mal an. Also wer Kuhglocken über hohe gesteckte Latten werfen kann, das ist eine Herausforderung, die haben eben nicht nur so Leistungssportler wie du, es war, sondern vor allem auch Unternehmen. Ne?
Ja, genau.
Die haben etwas, die haben Eigenkapital in der Regel, die haben auch noch Reserven da und haben nun natürlich in der digitalen Transformation, in der ganz, ganz viel passiert seit Jahren schon, zahlreiche Herausforderungen. Manche scheinen das ganz gut zu wuppen, was man den Medien zumindest entnehmen kann und was ich auch aus den Unternehmen, die mir bekannt sind, höre. Andere wiederum wissen gar nicht, wo sie da anfangen sollen.
Ja.
Das vergleiche ich so ähnlich, das geht ein Startup auch so, der weiß auch erstmal nicht so, wo er anfangen soll. Aber was ist der Unterschied zwischen dem Startup und dem Unternehmen? Also ein Unternehmer muss doch einfach sagen, hey, ich kenne meinen Markt, ich kenne meine Kunden, ich kenne meine Produkte und jetzt muss ich doch mich damit beschäftigen, wie skaliere ich das, also wie dupliziere und entwickle das weiter auf neue, weitere Kunden und so weiter. Warum fällt das vielen Unternehmen doch so schwer? Was ist deine Beobachtung?
Bei den meisten ist der Schmerz nicht groß genug. Also die meisten Unternehmen haben vielleicht Umsatzveränderungen wegen Vertriebsveränderungen, weil sich der Vertrieb verändert hat, weil halt vielleicht nicht mehr mit 5 Durchschlägen gearbeitet wird und das Ganze vielleicht digital über das iPad läuft oder über eine andere Tablettform oder der Vertrieb intern anders positioniert ist oder die Produktentwicklung anders digitaler gesteuert wird. Aber die meisten Unternehmen, die in den letzten gerade 2 Jahren denken, sie werden jetzt digitaler, schließen ja nur auf das auf, was eigentlich schon vor 5 Jahren hätte durch Stauinvestitionen kompensiert werden müssen. Also aktuell hat diese ganze gesundheitliche Miserie mit den ganzen Viren da draußen und den ganzen Impfgequatsche und rauf und rein. Ich war dankbar, dass wir zum Beispiel hier alle geimpft werden konnten, weil wir digital waren. Ja, das muss man auch so sagen. Aber nicht alle Unternehmen sind halt in der Zeit jetzt. Viele sind halt noch in der Vergangenheit. Das merkst, das ist immer so. Die sagen sich, was soll ich das ändern? Das war schon immer so. Das ist ja so ein Todessatz, ne? Wenn ich das schon höre, dann weiß ich schon, den Unternehmen brauchst du nicht beraten. Mit einer Einstellung, das haben wir schon immer so gemacht, kannst du den Laden abschalten.
Ja.
Vor 10 Jahren wäre das noch gegangen. Aber in der jetzigen Zeit ist die Geschwindigkeit der Veränderung x-fach höher und die meisten merken das gar nicht. Und die meisten Unternehmen, die jetzt sagen, ja, wir machen jetzt auch in Digitalisierung, die investieren gerade mal so viel Geld, dass sie den Anschluss nicht verlieren. Aber wirkliche, in der Masse, nennenswerte, marktintensive Einschläge, um zu sagen, wir gehen hier mal auch ins Risiko, wir gehen da mal in die Märkte der Zukunft mit unseren digitalen Bereichen rein und wir quasi optimieren uns für die Zukunft und nicht nur für die Vergangenheit. Das machen die wenigsten. Und gerade kleine und Mittelunternehmen, also bis 249 Mitarbeiter, und davon haben wir rund 3,3 Millionen Unternehmen in Deutschland rund. Das ist der größte Teil von den 3,6 Millionen Unternehmen, die wir haben. Die sind da gerade mal so, dass sie aktuell die Digitalisierung noch nicht mal alle vollzogen haben. Ich sage mal ein Beispiel. Wer heute keine Online-Meetings halten kann, der hat die letzten 2 Jahre mal will ich das verschlafen. Weil wozu brauchst du noch eine Beratung vor Ort als Hauptkern-Vertriebsargument, wenn du sagst, ich könnte es auch irgendwie online machen?
Mhm.
Es geht nicht alles online. Noch nicht, gebe ich zu. Aber das ist ein Tag, wo der Zock hingeht. Und die Unternehmen, die machen das deswegen nicht, weil sie, eingangs gesagt, die meisten haben zu wenig Schmerzen. Die suchen die Lösung und woanders. Oder sie suchen sie gar nicht. Und sagen, das, ja, ich kenne sogar Unternehmen, die hatten wir früher, die waren früher schon altmodisch. Und die sagen jetzt, ah, wissen Sie, wir investieren hier auch gar nicht mehr. Wir verkaufen irgendwann in den nächsten 5 bis 8 Jahren. Da brauchen wir nichts mehr investieren. Ja. Das kann dann der Käufer machen. Ich sage, in 5 bis 8 Jahren gibt es ja unser Geschäft ja gar nicht mehr. Die kommen sehr nah drauf. Ich sage, in 5 bis 8 Jahren, da hat sich die Welt schon dreimal verändert.
Den Satz, den ich auch sehr häufig höre, gerade von den etwas Älteren, also ich sage mal Ü60 Inhaber, Geschäftsführern oder Gesellschaftern, ja, die sagen irgendwie so, das machte mein Sohn, Tochter, Enkel oder was auch immer. Ich fördere das so ein bisschen, aber da kennen die sich besser aus, weil die sind ja mit dem Smartphone irgendwann mal groß geworden.
Deswegen, das ist ein Riesenirrtum.
Genau.
Ja. Das ist ein Riesenirrtum.
Ja?
Also weil nur weil jemand irgendwie mit einer Applikation aus dem Handy umgehen kann, kann er noch lange nicht digitale Prozesse im Unternehmen führen.
Ja, exakt. Dankeschön.
Das sehe ich ja ganz oft. Also das könnte ich eine ganze Stunde drüber erzählen, weil wir ja das sehen. Wir sehen ja, gerade so bei Digitalprozessen ist die Frage, warum wollen Sie denn da investieren? Also A, in was und B, wie viel? Wenn wir denken ja an größeren Zahlen, so eine 250.000 Euro größer sind ja unsere Projekte.
Mhm.
Wir beraten darunter nicht. Es gibt zwar Lösungen darunter, aber wir wollen das gar nicht haben. Warum? Weil es keinen Impact macht. Eine 80.000 Euro Softwarelösung ist kein Digitalprozess. Ein Digitalprozess ist auch was, an Sachen zu arbeiten, die vielleicht noch gar nicht mit Lösungen belegt sind. Das heißt, ich muss mir da wirklich mal meine 4 Buchstaben Unternehmen bewegen und sagen, Mensch, wie machen wir uns, was machen denn andere? Das ist so ein Tipp, ja?
Mhm,
die sagen, haben wir schon immer so gemacht. Ändern wir nichts mehr. Warum auch? Mhm. Schon der falsche Frageansatz, ja. Aber nehmen wir die mal weg. Mhm. Jetzt nehmen wir die, die sagen, ja, wir machen was. Dann hast du bei vielen immer, also ungefähr ein Drittel sagen, also es sind aktuelle Studien dazu, auch von der KfW und vom, vom Institut für Mittelstandsforschung und von verschiedenen Hochschulen, von euch, ich habe auch schon ganz viele Sachen dazu geschrieben und so. Das Schreiben reicht nicht, das Tun ist es ja, was dann den Umgang auch produziert und auch die weitere Wirkung produziert. Die meisten denken, das geht so langsam weiter wie die letzten 30 Jahre. Mhm. Die meisten Unternehmen haben noch nicht verstanden, das sehen wir ja hier, dass sich die Veränderungsgeschwindigkeit, ich glaube mal, verzehnfacht hat. Und dass Digitalisierung nur ein Werkzeug ist, um in Zukunft eine Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und den Arbeitsplätzen überhaupt noch herzustellen. Mhm. Die viele Unternehmer denken wirklich, weil sie jetzt irgendwie vermehrt Online-Booking machen oder das Ticket oder das Buch nicht mehr irgendwie im Laden kaufen oder sie sich mehr, dass da einfach mehr halt digital passiert, egal wie, auch im Unternehmen, nicht nur außerhalb, wäre das jetzt schon voll der Erkenntnisgewinn und jetzt werden sie auch für die Zukunft vorbereitet. Nee, das ist der Anfang. Ja, das ist der Anfang. Das siehst du im 3D-Druck. Wir haben extra, wir haben eine Fernsehsendung gemacht zum 3D-Druck für digitale, also digitale Prozesse der 3D-Druck. Und dann haben 0,5% angegeben in Deutschland, 0,5 von 3,6 Millionen Unternehmen, dass sie das Thema interessiert. Da sage ich, Jungs, also habt ihr euch da in der Zahl geirrt? Ich sage 0,5%. Ich sage, das kann nicht sein. Weil dann merkst du, den meisten Unternehmen ist nicht klar, was 3D-Druck dann bedeutet. Da reden wir von Individualförderung, von Individualformung, von individueller Produktherstellung. Und das ist ja natürlich etwas, das kann ich als Unternehmer nicht einfach mal wegschieben und sagen, pff, interessiert mich nicht. Oder guck dir die Automatisierung an. Du hast gefragt, was ist das Problem? Der Schmerz ist nicht groß genug. Der Erkenntnisgewinn, was die Zukunft bringt, es wird oftmals negiert. Unser Motto, ich kann ja nicht alles wissen. Ich sage, doch, steht schon im Gesetz, Paragraph 43, Sie sind für die Zukunft des Unternehmens verantwortlich, Sie sind für die Arbeitsplätze verantwortlich, Sie sind für Ihre Familie verantwortlich. Machen Sie einfach so, übernehmen Sie einfach die Verantwortung und tragen den Laden in die Zukunft und notfalls müssen Sie sich einen zweiten Geschäftsführer einstellen. Und wenn dann die Antwort kommt, ja, sagen Sie, 100.000 Euro extra Geschäftsführerkosten können wir uns gar nicht leisten. Ich sage, wissen Sie, jetzt haben Sie gerade mal gemerkt, wo Sie schon hinten dran stehen.
Ja, ja, ja.
Wenn Sie aus dem Stand nicht einfach mal jemanden einstellen können, der Ihnen nur als Stabsstelle berichtet, wie die Welt aussieht,
ja, dann
ist das Unternehmen einfach schon wirtschaftlich gar nicht mehr so da, wo es sich selber denkt.
Ja, ich musste sofort dazwischen reinlachen, ganz spontan, ungewollt, nein, weil ich die These vertrete schon seit vielen Jahren, dass Unternehmer eigentlich unter einen Straftatbestand gestellt werden müssen, die Zukunft ihrer Organisation und vor allem die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fahrlässig verheikeln. Und das gibt es leider jetzt im Strafgesetzbuch noch nicht, aber wie du gesagt hast, ne, natürlich im Handelsrecht.
Aber du könntest ein lustiges Buch schreiben, wie das Staruk die Zukunft ihres Unternehmens beeinflusst. Das ist ja das Gesetz zur Stabilisierung und Unternehmenszukunft. Ja, da gibt es ein Gesetz für, trifft ja alle Unternehmen im Großen und Ganzen. Und du musst jetzt ja aktuell immer auch fürs Finanzamt, das ist ja ein Rechtsbereich jetzt geworden, seit 1. Januar, glaube ich. Genau. Du musst hier deine Zukunftsplanung messbar in Euro darstellen. Das heißt, die Untergangsfähigkeit muss vermieden werden und die Zukunftsfähigkeit muss bewiesen werden. Jetzt nicht in einer großen Projektierung, aber das trifft alle Unternehmen. Und wer das nicht zukünftig nachweisen kann, kriegt erstmal ein Bußgeld und muss es dann sowieso nacharbeiten. Das heißt, jeder muss sich überlegen, wie er die nächsten 3, 4, 5, 6, 7 Jahre seine ganzen Rechnungen bezahlen kann. Das dient dazu, den Unternehmensuntergang und auch die Lieferanten und die Wirtschaft in Deutschland zu schützen. Warum? Unternehmen, die zukunftsfähig sind, müssen einen detektierten, also ausgearbeiteten, beweisbaren, nachprüfbaren Liquiditätsplan haben. Und wenn da zum Beispiel drin steht, ja, wir machen weiter so wie gestern, dann kommt man die Frage, sagen Sie, mit welchen Produkten eigentlich?
Ja, genau.
Und spätestens dann bist du beim Digitalen.
Genau.
Oder mit welchen Prozessen? Wie wollen Sie das denn machen? Und da kommen so 2, 3 Stichfragen. Ja. Dann ist der Unternehmer oftmals blank, weil er sagt, ja, was soll ich denn noch alles machen? Ich sage, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie machen Sie es?
Genau. Wir haben bei dem, im ersten Teil haben wir über Startups gesprochen und insbesondere über den Proof of Concept gesprochen.
Ja.
Das ist in der Startup-Szene ganz normal, darüber zu sprechen. Das ist ja im Grunde genommen ja eine Organisation oder eine Organisationseinheit, mit der man eine Idee nicht nur durchdenkt, sondern in der Praxis auch gleich prüft, ohne jetzt unmittelbar gleich gründen oder ein Startup gestalten zu müssen, sondern da schaut man erstmal, okay, funktioniert diese Idee? Ich sammle also eigentlich Informationen darüber, ob etwas funktionieren kann oder nicht. Ich finde, das sollten Unternehmen jeglicher Größe, vor allem aber Mittelstandsunternehmen, auch tun. Sie sollten so eine Proof-of-Concept-Kultur implementieren. Was sind deine Beobachtungen dazu? Wie läuft das denn eigentlich in der Praxis bei den meisten, mit denen du zu tun hast?
Die meisten strecken da im Regelfall zurück, weil sie halt auf altbewährten Erfahrungsschätzen versuchen, ihre Zukunft zu gestalten. Ja. Deswegen nehmen die weniger Geld in die Hand und deswegen sagen sie, ach, das ist mir dann auch zu risikohaft, das Neue. Ja. Das machen wir so. Wir brauchen ja kein Proof of Concept. Wir machen das wie immer. Und in dem Moment blenden die auch das Thema Fördermittel aus, weil sie sagen, das regeln wir hier intern.
Ja.
Mit Mann und Maus und mit Geld. Ich sage, naja, sie brauchen ja kein Startup gründen, aber sie können ja das. Die meisten denken, es muss irgendwie um eine Unternehmensgründung gehen oder immer ums Unternehmen. Ich sage, nee, bei bestehenden Unternehmen ist der größte Förderanteil ja das Projekt innerhalb eines Unternehmens. Warum? Das hat ja schon Kennzahlen. Das will vielleicht ein neues Produkt auf den Markt werfen. Das will vielleicht eine eine Vorprüfungsphase initialisieren, was du gerade gesagt hast. Und dann denken die nicht, dass das schon irgendwie so ein Förderprojekt sein könnte. Die meisten wissen gar nicht, was ist eigentlich ein Förderprojekt?
Ja.
Naja, das hat einen Anfang und ein Ende und es beginnt halt irgendwo im Unternehmen. Sie müssen auch kein neues Unternehmen gründen, sondern sie wollen ein neues Produkt reinbauen. Und was für ein Zufall, der Proof of Concept ist eigentlich der Fördertatbestand. Soll heißen, Unternehmen kommen oftmals in diesen Gedankenstrudel zusammen, ja okay, wenn wir das Produkt fertig haben, dann gehen wir in die Fertigung und dann würden wir uns das fördern lassen. Ich sage, nee, die Förderung fängt da an, wo sie sich die Frage stellen, ob das funktionieren könnte. Sagt er, wie? Ich sage, ja, das ist das erste Förderprogramm oder eins der vielen Förderprogramme, die sagt nicht, hey, hier gibt es einen Bankkredit, sondern ich rede von einem Zuschuss. Also ein Unternehmen, was ich 30, 40, 50 Mitarbeiter, 80, 200, ist egal, will was diesen Proof of Concept erarbeiten. Und du wirst jetzt vielleicht denken, na, das ist ja der Hammer. Der Proof of Concept ist ja quasi die Antwort auf den gestellten Antrag. Weil die meisten, gerade im Innovationsbereich, teilweise auch im digitalen Bereich, also digitale Entwicklungsprojekte, da ist das Ergebnis, also wenn der Proof of Concept fertig ist, dann ist das der Projektabschluss. Dann meldet man der Förderstelle hier, wir haben Ergebnis, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Mhm. Dann sagen einige, ja, aber schon wieder, wenn das nicht funktioniert, muss ich das Geld dann zurückzahlen. Ich sage, nee, der Proof of Concept führt nicht zwingenderweise zum Erfolg, sondern es kommt zu einem Erkenntnisgewinn, das ist das Ergebnis. Bei solchen Projekten, die wir jetzt gerade besprechen, ist die Förderung nicht darauf ausgelegt, dass das erfolgreich wird, sondern dass es ein Ergebnis produziert. Ein Ergebnis kann auch sein, funktioniert nicht. Proof of Concept, in Müll, wir fangen von vorne an. Stelle ich nochmal einen Antrag und kriege wieder Zuschuss. Wenn einer sagt, das klingt ja wie ein Schlaraffenland. Ich sage, nee, das ist eine Kofinanzierung. Ein Teil davon ist Zuschuss. Stell dir vor, so ein Projekt hat 200.000 Euro, 100.000 Euro, was auch immer. Und die Hälfte davon ist Förderung als Zuschuss auf die Personalkosten. Da werden die Personalkosten gefördert. Und dann merkt man schon, ah, da geht es gar nicht ums Unternehmen. Ich sage, doch, das Unternehmen ist der Antragsteller. Aber wenn ich ein Projekt habe, ich will ein Proof of Concept erstellen, also ich will testen, geht das überhaupt in einem bestimmten Unternehmen? Und sage, wir geben uns da 6 Monate Zeit und wir hängen da vier Personen dran, Vollzeit. Dann habe ich 4 Personen Vollzeit mal 6 Monate sind 24 Personenmonate, also 6 Monate mal 4 sind 24. Und die bekommen alle, was ich 5.000 Euro im Monat brutto, sind da Vollzeit drin. Dann habe ich 120.000 Euro, davon die Hälfte ist Förderung, sind rund 60.000 Euro und die anderen 60 kommen vom Unternehmen. Warum kriegt man so viel Zuschuss? Naja, das Unternehmen hat ja ein Risiko und das wird damit kompensiert. Und am Ende steht nicht, das muss erfolgreich sein, sondern das ist ergebnisoffen. Es ist ergebnisoffen.
Sowas gibt es. Sowas gibt es. Unfassbar.
Das ist extra dafür gedacht, warum? Es ist ja kein Bankkredit, wo ich sage, ja, ich will eine Gebäudefinanzierung haben. Und wenn das Gebäude fertig ist, kann ich beweisen, das Gebäude ist da. Bei der Innovationsförderung, gerade im digitalen Bereich, also in Kombination der Bereichen, also digitale Innovationsförderung zum Beispiel, da steht dann, bitte liefern Sie uns in Ihrem Zeitraum, den wir selber festsetzen. Der Unternehmer legt das alles fest. Er legt den Start fest, das Ende fest, die Leute, den Inhalt, alles selber. Und der sagt, am 30.06. ist es fertig. Da wollen wir fertig sein. Und jetzt ist am 30.06. ist auch fertig mit dem Erkenntnisgewinn. Funktioniert nicht. Dann sagt die Förderstelle, danke fürs Ergebnis, Projekt ist abgeschlossen. Geld können Sie behalten. Dann stellen wir wieder einen Antrag. Warum? Wir haben ja Erkenntnisgewinne gewonnen. Und dann fangen wir mit den neuen Erkenntnisgewinnen an. Und sagen, okay, was hatten wir beim ersten Mal, was war gut, was war schlecht? Wir fangen nochmal, wir setzen auf. So, jetzt um lange Rede, kurzer Sinn. Das verpassen viele Unternehmen. Und da rede ich von Millionen Euros im Jahr, ja, die sich aus dem eigenen Cashflow ziehen und dann trotzdem kein erfolgreiches Produkt auf den Markt werfen.
Ja.
Wie verrückt muss ein Unternehmer sein, auf das Geld zu verzichten?
Unfassbar. Wahrscheinlich liegt es an der Unkenntnis, dass es solche Fördermittel gibt. Du hast mich auch erstaunt ja gerade erlebt. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass viele Unternehmen gar nicht so wissen, ja, was wird denn jetzt eigentlich gefördert? Ne? Also wenn ich mit Unternehmern spreche, und zwar je älter, umso weniger wissen sie es, aber auch die Jungen wissen es nicht. Die Nachfolgerinnen und Nachfolger beispielsweise von Unternehmern. Du sagtest, okay, solche Innovationsprojekte im Bereich der digitalen Transformation werden gefördert. Könnten wir das noch ein bisschen runterbrechen? Was könnten das für Themen sein? Also beispielsweise so etwas wie Kulturentwicklung, Fragestellung, Prozess.
Ich mache hier ein Praxisbeispiel, haben wir betreut. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es ein Förderprogramm, da ist der Zuschuss maximal 500.000 Euro bei einem Projektwert von 1 Million Euro. Dann merkt man gleich, okay, es ist eine 50% Förderung. Super, erster Erkenntnisgewinn. Was wird da gemacht? Was haben wir da gemacht? Wir haben einen Logistiker mit 40 Personen, also 40 Festangestellten von der analogen Vergangenheit der letzten 20 Jahre in die digitale Zukunft transformiert. Das hat er selber gemacht. Was wird da gefördert? Die haben echt noch mit 5-fach Durchschlägen gearbeitet, kein Witz. So gelb, rot, weiß und dann noch vorne in weiß, weil ne? Also der Lieferant bekommt einen, der Fahrer bekommt einen, die Buchhaltung bekommt einen, das Tourenmanagement kommt ein und einen bekommt man grundsätzlich in die Ablage. Das muss man sich mal vorstellen. Wir reden von 2000, das war 2020. Dann sagt ihr, ey, das kann ich mir vorstellen. Ja, die hatten da echt so ein Klemmbrett, wo die Lieferscheine drauf waren. So, das fing an. Und das ging dahin, dass natürlich auch das gesamte Finanzwesen, die Buchhaltung, das Debiturmanagement und das ganze Lagerwesen analog war. Mhm. Jetzt haben die gesagt, okay, das geht so also nicht weiter. Dann hat er sich zusammengerauft, zu einer Bank haben wir dann gesprochen, die haben 500.000 vorfinanziert und dann war der Zuschuss noch 500 und das Gesamtvolumen hatte echt 1 Million Euro. Und zwar alle Prozesse, die vorher analog waren, so weit wie möglich innerhalb 12 Monaten zu digitalisieren.
Okay.
Da reden wir von Mitarbeiterförderung. Und dann merkst du so, das ist doll. Ich sage, ja, warum gibt es so eine Förderung? Naja, wenn der das nicht gemacht hätte, wäre der Laden untergegangen, 40 Arbeitsplätze wären weg.
Ja.
Und dann sagt die Förderung, okay, das wird ein Unternehmen, deswegen wird die 40 Arbeitsplätze werden erhalten. Es muss nicht immer um Erhalt gehen, ja, aber es ist nun mal so eine Stilblüte. Das andere ist, um es mal ganz klein zu fangen, weil du gefragt hast, was geht förderfähig, in Nordrhein-Westfalen gibt es ein Förderprogramm, quasi eine Art digitaler Innovationsassistent, da wird eine Person auf Antrag, das kann zum Beispiel ein Bachelor sein, was für ein Zufall. Mhm. 50% Personalkostenförderung, damit der quasi theoretische Grundlagen aus der Hochschule in das Unternehmen transferiert, als Mensch.
Als Mensch, als Einzelperson, ohne Förderung. Als
Einzelpersonenförderung. Das sagen einige, ja, brauche ich gar nicht. Ich sage, das ist aber Quatsch. Warum? Diese Person ist Ihnen garantiert mindestens in der Theorie um Jahre voraus. Und sie hat ein Verbindungsmitglied, und zwar das ist der Prof, der das Ganze geleitet hat. Also sie haben auf jeden Fall einen Zugang zu höherem Wissen, als sie jetzt hatten. Und deswegen ist es auch eine Assistenstelle. Der soll aber nicht die Geschäftsführung übernehmen, sondern der lernt ihren Betrieb kennen und sie bekommen dafür im Gegenzug total tolles Erkenntnisgewinn. Dann sagt er, ja, aber es ist ja mehr Personal. Ich sage, nee, das ist mehr Wissen. Ja, das kostet ja trotzdem Geld. Ich sage, ja, die Hälfte davon müssen Sie zahlen. Aber was hätten Sie in Zukunft, wenn Sie die Hälfte nicht investieren? Die Frage ist ja, was verlieren Sie, wenn Sie nicht investieren? Und das ist zum Beispiel da. Es hat nicht jedes Bundesland, es gibt überall verschiedene Sachen. Und dann geht es hin bis zur Hardwareförderung oder bis zur Softwareförderung, damit du so nur zwei Stilblüten. Ne? Einmal eine ganz kleine Sache, wo ein Mensch nur die Förderung bekommt. Also das Unternehmen ist der Antragsteller. Aber gefördert wird eigentlich die Personalkostenmenge von diesem einen Menschen. Bis hin zu, wir machen mal digitale Transformation. Und da geht es nicht um Innovation, was ich vorhin noch gesagt habe, sondern da geht es echt nur darum, die Arbeitsprozesse von Analogie in die Digitalisierung zu transformieren. Und kannst dir vorstellen, je größer der Aufwand, desto größer der Zuschuss. Maximal aber 50% der Kosten. Man darf nicht vergessen, das Unternehmen hat ja selber 50% getragen.
Ja.
Und auch da ist kein Erfolg als Abschlusssegment zu führen, sondern der Vorgang ist der gesamte Förderantrag besteht halt auf dem Verwandlungsprozess.
Ja, phänomenal. Okay, und was wird konkret, welche Kostenart wird gefördert?
Sind das Personalkosten.
Ja, okay.
Auch bei der Einperson wie bei dem Unternehmen auch. Es gibt ein paar Förderprogramme bei digitaler Transformation in Hardware. Also Bayern hat so ein Förderprogramm zum Beispiel und Stuttgart hat das immer wieder mal. Aber da sind so viele Anträge, dass das immer wieder ausläuft alle 30 Tage. Da muss man wieder neu starten, so einen Antrag. Da reden wir von 10, 15, 20, 25, 50.000 Euro Zuschuss. Der ist dann auch begrenzt. Das sind so Kleinförderungen. Nicht despektierlich gemeint, so heißt das einfach. Und dann reden wir von ergänzender Firewall-Technik in Hardware, aber auch in rein physischer Form. Also in Geräte-Hardware und auch einmal in nicht haptischer Form in Software. Warum? Das Thema Cybersicherheit ist nicht erst in den letzten Wochen irgendwie toll geworden, sondern seit Jahren bedroht es den deutschen Mittelstand. Und deswegen ist es oftmals entweder ein Aufklärungstatbestand durch den Umsetzer. Oftmals gibt es Beratungsagenturen, die mit dem Förderprogramm gekoppelt sind. Mhm. Und dann muss das Unternehmen nachweisen, dass es sich beraten hat lassen zur IT-Sicherheit. Okay. Digitalisierung. Mhm. Das kann eins sein. Bis hin zu, wir hatten letztes Jahr noch einen Digitalprozess, da wurde die Webseite zu 50% in Förderung gestellt. Das gibt es jetzt dieses Jahr nicht mehr. Dieses Jahr ist eher das Datenmanagement und die Kommunikation von Datenschnittstellen und das Datenmanagement von CRM-Systemen ist dieses Jahr und seit letztem Jahr Oktober der Schwerpunkt. Das heißt, Unternehmen, das sich jetzt zu diesem Thema weiter investieren will, muss sich erstmal um Fördermittel kümmern. Das ist echt eine Pflicht. Warum? Das Geld ist ja da. Das nimmt ja keiner weg. Ja. Aber jetzt hast du Hardwarekostenförderung, Softwarekostenförderung, Materialien, Schnittstellen, Beraterkostenförderung gibt es, bis hin zur Personalkostenförderung, da hast du alles drin. Und ich habe jetzt erstmal nur von den Zuschüssen geredet. Es gibt aktuell noch einen Förderkredit Digitalisierung. Das ist eine, ja, kann ich auch bei der Bank bekommen. Ich sage, aber den gibt es ab 0,04%. 0,04%. Mhm. Das macht keine Bank mit, das ist halt ein Förderkredit. Der ist subventioniert von der Europäischen Union und dem deutschen Staat. Und wer dann noch sagt, zahlen die aus dem Cashflow, dann sage ich, ihre Inflationsrate aktuell liegt bei 5%. Der Zins ist 0,04. Das heißt, sie kriegen noch Geld vom Staat zurück quasi.
Ja.
Warum sollten sie gerne einen Cashflow bemühen? Dann sagen einige, ja, Verschuldungsgrenze. Ich sage, darauf würde ich mal getrost überhaupt nichts geben. Wenn sie ja 200.000 Euro in die Digitalisierung investieren, dann sind sie einfach mal 200.000 Euro weiter als der Wettbewerb. Mhm. Und vor allen Dingen ganz wichtig, ich würde auch mal als Unternehmer gucken, was macht denn so der Marktführer in meiner oder in der vor- oder nachgelagerten Branche in dem Thema? Denn das ist der Messpunkt. Nicht die Mitbewerber, die schlechter sind, wo man sagt, ja, der hat noch gar nichts gemacht. Ich sage, das ist für die Wurst. Sie müssen dahin investieren, wo die anderen schon sind und dann nochmal 10 Jahre vorausdenken. Dann sind sie auch irgendwann besser. Die meisten rennen doch irgendwo hinterher und sagen, ja, die Umsätze können auch besser sein. Ich sage, ja, woran liegt das? Ja, am Kunden. Ich sage, nicht, aber nie. Das ist zwar sehr hart, aber wenn ich nicht investiere als Unternehmer, ein Unternehmen ist kein Sparschwein. Ja, ein Unternehmen ist kein Sparschwein. Wenn ich immer, ja, machen Cost-Cutting. Ich sage, ja, wo wird es enden? Im Personal oder wo noch? Im Marketing. Zwei der neuralgischen Punkte zum Wachstum. Da kann ich nicht Cost-Cutten.
Ja, absolut.
Da kann ich nur Leute einstellen. Bloß die müssen einfach besser ausgebildet sein. Also gehe ich zu dir und hole mir die besten Leute. Damit ich einfach einen Vorsprung generiere. Das mag nicht immer alles sofort umsetzbar sein. Das ist aber nicht so schlimm. Der Impuls ist doch entscheidend. Und für den Impuls gibt es Investitionen und dann kann ich in die Zukunft investieren. Genau. Und das ist das, was viele Unternehmen einfach nicht begriffen haben. Die sagen, ach, Digitalisierung, das ist auch so ein Trend. Ich sage, ja, aber der dauert noch 100 Jahre wahrscheinlich.
Ja, genau. Und was du sagst, also der Begriff des Impulses ist da so das Keyword. Es ist so wichtig, dass egal in welcher Transformation oder in welcher zukünftigen Entwicklung des Unternehmens man sich bewegt, dass man einfach die Impulse setzt, dass man weiß, okay, in welchem Unternehmensbereich, an welchen Prozessen, an welchen Workflows, an welchen Technologien und vor allem an welchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setze ich Impulse, damit überhaupt erstmal Denken in Gang kommt. Größtes Problem, ganz viele Unternehmer kriegen das Denken ihrer Leute nicht in den Griff.
Ja, das ist sowieso schwierig, weil die keine Kultur dafür etabliert haben.
Genau.
Auch so nicht nur die Fehlerkultur, sondern wenn ich im Unternehmen sage, ja, wir wollen zukunftsfähiger werden, wir wollen digitaler werden, irgendwas, ne? Das Erste, was zu tun ist, ist, ich benenne eine Person, die ansprechbar für alle Mitarbeiter ist. Und wenn ich 1.000 Mitarbeiter habe, muss ich halt 10 Personen benennen. Und wenn ich einen Handwerksbetrieb bin, muss ich halt einen benennen oder einen, nee, ist völlig egal, welchen Geschlechts. Mhm. Ich muss das institutionalisieren. Ich muss diesem Thema erstmal einer Person zuordnen, sonst wird das gar nichts. Es kommt keiner zum Chef und sagt, hey Chef, ich habe eine tolle digitale Information. Mhm. Aber es kommt jemand zu einem anderen Mitarbeiter, also hier für unsere digitale Sprechbox oder für unsere digitalen Stimmzettel oder für unsere, was weiß ich, Ideenbox oder Impulsebox. Da habe ich mal was geschrieben. Wie ist denn da die Reihenfolge? Ich brauche im Unternehmen immer eine Person. Das kann aber auch jemand sein von euch. Das kann ein Praktikant sein. Ich muss es bloß einer Person auf die Stirn schreiben und sagen, alle Mitarbeiter, für digitale Impulse bitte dort melden. Wir sammeln alles und ihr kriegt zu jeder Idee auch Feedback. Wertschätzung, sonst kommt nichts mehr zurück. Und dann kann man sagen, ich kann daraus eine Investition planen. Guckt euch die letzten 2 Jahre an. Wir haben die letzten 2 Jahre durch Corona einen gigantischen Niedergang, ungefähr 25% der Innovationstätigkeit in Deutschland. Jetzt denken einige, Digitalisierung ist Innovation. Ich sage, nee, das hat nichts mit Innovation zu tun. Die Digitalisierungsprozesse sind marginal. Ich habe Durchschnittswerte hier aus Deutschland, habe ich gedacht, da fehlt mir null. Dann haben wir natürlich viele Unternehmen, die halt klein im Bereich sind. Der Digitalisierungsanteil war 84.000 Euro im Jahre 2021 pro Unternehmen. Das ist natürlich ein Witz. Wie kommt das? Naja, viele Unternehmen haben investiert und deswegen ist der Durchschnitt so schlecht. Deswegen, ich liebe auch keine Durchschnittswerte. Und dann guckt mir einfach mal so Schwerpunkte an. Komischerweise haben ein Drittel aller Unternehmen überhaupt nicht digital investiert. In den letzten zwei Jahren haben nichts verändert. Ein Drittel, das sind 1,2 Millionen Unternehmen, haben nichts verändert. Die sind genauso wie vor zwei Jahren. Und ungefähr 5% haben mehr als 1 Million investiert und dazwischen ist halt der Rest. Und wenn ich, natürlich sagen einige, 84.000 Euro, was soll ich da investieren? Das wüsste ich gar nicht. Ich sage ja, ihnen fehlen die Impulse.
Genau.
Dann sagen die, ja, so eine Zoom-Lizenz kostet, was ich, 100er im Jahr, dann brauche ich vielleicht noch hier was, da was. Was haben die denn investiert? Ich sage, wissen Sie, die Frage müssen Sie nicht mir stellen, die müssen Sie einem Wettbewerb stellen, der besser ist als Sie. Denn die Zukunftsfähigkeit hängt ja davon ab, wie wir auch die digitalen Schnittstellen darstellen. Denn das Rad werden wir nicht mehr zurückdrehen. Das Rad drehen wir ja nicht mehr so und sagen, wir machen jetzt kein Digital mehr, wir schalten jetzt die Computer ab, wir machen jetzt wieder das Rechenschiebersystem. Das ist doch gegessen. Also wir brauchen doch gar nicht mehr darüber reden. Wir müssen doch noch mehr gute Leute haben, noch mehr neue Arbeitsfelder generieren. Und deswegen gibt es, das ist immer so lustig, es gibt einen Paragraph in Deutschland, seit 1967, Paragraph 12 Stabilitäts- und Finanzierungsgesetz. Wofür sind Fördergelder gedacht? Für Wachstum, Betriebserhaltung und Zukunft. Das sind die drei Fördertatbestände grundsätzlich. Ja? Und wenn ich sage, das erste Wort Wachstum, heißt es, okay, das hat nichts mit der Vergangenheit zu tun, weil Wachstum liegt in der Zukunft. Ich muss es jetzt initialisieren, damit ich in Zukunft die guten Arbeitsplätze weiterbehalten kann. Und dafür gibt es wieder Gelder in Form von Beteiligungskapital, von Förderstellen, von Zuschüssen, von Förderkrediten, von tausend Sachen. Also es kann nicht daran liegen, dass es keine Ideen für Investitionen gibt.
Da sind wir uns völlig einig. Wird in Unternehmen teilweise, zumindest von den Top-Entscheidern, hier und da anders gesehen. Ne? Und von mindestens 50%, wahrscheinlich eher mehr, 60%. Und sind die Datenlagen immer sehr, sehr unterschiedlich, ja? Je nachdem, welche Großberatung das gerade erhebt. Aber in der Tat wird das sehr unterschiedlich gesehen. Viele sagen, von denen, die sagen, nee, will ich nichts machen. Naja, also wenn ich was mache, dann aber nur an so einem kleinen Schräubchen. Ja? Also beispielsweise, ja, ich kaufe dann einfach mal einen neuen Computer oder sowas. Oder wie du willst digitalisieren im Marketing, hier kriegst du ein Samsung-Tablet, um mal auch eine andere Marke zu nennen. Sowas. Cool. Und dann freut sich der natürlich aus individuellen Bedürfnissen, ja, aber der macht damit jetzt keine datengestützten Marketing-Kampagnen, ne, für sowas. So. Das ist das große Problem. Man dreht an kleinen Schräubchen. Auf der anderen Seite denken viele andere Unternehmer, Entscheider natürlich, ach, jetzt müssen wir ein großes Rad drehen und schrecken davor zurück. Gibt es da eine Wahrheit in der Mitte, wie das häufig so im Leben ist?
Ja klar, da gibt es immer was Lustiges. Zu einer Sache, wie viel kann der Unternehmer an Schmerz ertragen, entweder den er jetzt schon hat und die ganze Zeit mitschleppt oder den er in der Zukunft zu erwarten hat. Dazu muss ich natürlich als Geschäftsführer oder als Vorstand oder als Geschäftsführungsleitung oder als Vorstandsteam. Das Erste, was du brauchst im Unternehmen, und das ist leider das größte Manko, Geschäftsführer ohne Profilneurose, weil wenn der natürlich sich nichts sagen lässt und wenn der nichts zulässt, da können wir noch Ideen, also dann kann die Mitarbeiter tolle Ideen haben, da kann deine ganzen Absolventen können da tolle Erkenntnisgewinne übertragen, Transformationsprozesse anschieben, da können wir alle tolle Bücher schreiben, und dann passiert nichts. Also die Wirtschaft selber oder die Unternehmen, die nicht offen sind, auch von der Kultur, also wo die Geschäftsführung nicht nachhaltig beweist, dass sie immer Ansprechpartner ist für Möglichkeiten, wie wir in Zukunft besser leben. Die werden ja aufgrund der hohen Geschwindigkeit, die ich immer sage, das sehen wir selber in der 27 am Markt, und wir können ja Stammkunden vergleichen. Es gibt ja auch Kunden, die wir nicht mehr haben, die nicht mehr da sind. Ne? Verkauft, gemerged. Alles so ein Kram. Wir haben noch nie ein Unternehmen irgendwie in Stress verloren, das muss man zusagen. Also, dass das wirtschaftlich nicht war. Aber Lebenslust verloren, keinen Bock verkauft, tausend Sachen. Und wenn die Geschäftsführung aber nicht offen ist, zu sagen, hey, ich quatsch mal mit dem Lemke da, der hat da lustige Studenten, die lassen wir mal eine Woche mitlaufen. Der wird sich auch irgendwie ein Salé finden und so, ja, kann man Werkstudenten machen, man kann da tausend Sachen machen. Wenn die sagen, wir braten in unserem eigenen Saft weiter, und dann kommen so Ideen von wegen, ja, also eigentlich müssten wir ein paar Milliarden ausgeben, um es mal zu überziehen. Aber das ist doch ganz schön groß. Das erste ist, du brauchst die Menschen in der Entscheiderebene müssen erstmal klar sein, dass es geht nicht um den einzelnen Menschen, sondern es geht ums Unternehmen. Da fällt bei vielen schon die Klappe. Auch bei Inhaberunternehmen, das ist ganz schlimm so, weil sie sagen, ich bin das Unternehmen, ich sage nicht, ich bin das Unternehmen. Wenn die Idee nicht groß genug ist, also größer als der Mensch selber, ist das Unternehmen irgendwann tot. Weil du hast nichts mehr, wo Menschen nachfolgen. Das kann ich sagen aus der Erfahrung. Also wenn die Menschen nur dem Chef folgen, dann ist das schon schwierig.
Das sieht man bei... Da hat jeder seine Erfahrung mit kleinen Unternehmen, beispielsweise im Handwerksbereich. Ne? Also wenn dann der Handwerksmeister, also wie du sagst, der Inhaber, dann aus welchen Gründen zurücktritt, abverkauft oder abtritt oder so etwas oder verstirbt vielleicht sogar im schlimmsten Falle, dann ist der Laden tot. Das ist so wie Michael Jackson. Michael Jackson hatte auch eine Riesenband, 20 Leute um sich herum, die getanzt und gesungen und gespielt haben. Dann war er aber gestorben, die Tickets waren verkauft. Und damit war das Produkt tot.
Ja. Ich hatte die letzten Karten, die hat meine Frau damals für London das Konzert gehabt und wir konnten nicht mehr hin, weil er schon gestorben war. Er hat mich maßlos, nicht früher hingefahren zu sein, aber ist halt so. Aber nehmen wir deine Marken, dein Fachbereich so, ne? Es ist ja jetzt nicht schwer, mit dir Kontakt aufzunehmen.
Nee, überhaupt nicht.
Du scheinst aber nicht überflutet worden zu sein von Menschen aus Unternehmensentscheiderebenen, die sagen, ich brauche unbedingt ihre Expertise. Und nicht, weil du nicht sichtbar bist oder nicht, weil du das Thema nicht beherrschst, sondern die denken nicht daran. Das ist die eine Gruppe. Die andere hat Angst und die andere hat wahrscheinlich eine Profineurose. Ich weiß, dass jetzt viele sich aufgeschreckt fühlen und sagen so, ah, der tickt hier aber ganz schön rum. Ich sage, ich mache den Job 27 und ich habe so gute Unternehmen gesehen, die hätten heute das Zehnfache an Arbeitsplätzen schaffen können. Aber die dümpeln da so rum. Wir haben ja seit 10 Jahren einen Niedergang der Zahlen von Unternehmen. Wir hatten mal über 6 Millionen Unternehmen in Deutschland. Über 6 Millionen Unternehmen. 2004. Jetzt haben wir 2024, wir haben quasi 40% verloren.
Liegt das daran, dass die Menschen keinen Bock mehr auf Unternehmertum haben, zu anstrengend, ja. zu aufwendig, 7 Tage Woche?
In der jetzigen Zeit, um digital zu bleiben, du musst neue Techniken verstehen, die Zukunft einigermaßen beherrschen. Das Sicherheitsnetz in Deutschland ist natürlich gigantisch. Mhm. Ne? Du machst nichts in Deutschland und bist trotzdem versichert. Mhm. Ist nicht schön. Ist bestimmt auch kein lustiges Leben und die meisten wählen sich das auch nicht aus, aber eine Leistungsgesellschaft stelle ich mir irgendwie anders vor, aber so sind wir auch nicht in der Demokratie aufgebaut. Das ist ja ein Sozialstaat hier in dem Bereich, wo wir die Masse schafft für die Menge den Wohlstand. Problem ist, in Deutschland wird einfach das Unternehmertum viel zu wenig gestützt, aber die Steuern werden da abgesaugt. Ja, und gerade von so Handwerksbetrieben oder anderen mittelständischen Bereichen oder anderen aus dem Einzel-Solopreneur-Bereich, weil die zahlen alle ihre Steuern in der Masse. Mhm. Und die Großkonzerne haben es irgendwie geschafft, sie ihre Steuerlasten so zu reduzieren, dass sie sagen, es ist ja kein egal. Mhm. Ich bin nicht dagegen dafür, aber das, was wir gerade besprechen, da siehst du auch die Förderprogramme drin. Die Förderprogramme sind für Unternehmen in der Masse für Unternehmen bis 249 Mitarbeiter. Also die Förderung ist eigentlich für Unternehmen, die 8, 9, 10 Mitarbeiter haben, 30, 40, 50, vielleicht mal 100. Und das sind halt rund 3 Millionen Unternehmen, die da reinkommen. Und weniger als 10% haben es vor Corona genutzt. Weil wir gefragt haben, Mensch, woran liegt das, dass wir da so wenig haben, was investiert wird? Also A, scheint viele die Bürokratie abzustrecken. Das ist aber eine Sache des Commitments und der Selbstüberwindung von möglichen Problemen. Weil wenn ich da keinen Bock drauf habe, mir da irgendwie was durchzuarbeiten an bürokratischen Bereichen, wie ich gründe eine Gesellschaft, wie mache ich mich da schlau, dann wird da nichts draus. Und das Thema Digitalisierung, um das auf dich runterzubrechen und Kommunikation im Markenbereich oder auch Marketing selber, wenn die sich nicht mit Geschäftlichen, mit so Vordenkern wie mit euch beschäftigen, dann bleiben die ja immer in der Gegenwart stehen. Und die Gegenwart ist ja schon tot. Die ist ja schon vorgestern geregelt worden, die Gegenwart. Weil das, was jetzt heute ist, war ja gestern schon morgen.
Genau.
Aber entscheidend ist ja das, was morgen ist.
Genau. Also es gibt mehrere Studien, mir fällt ganz spontan eine McKinsey-Studie ein, die schon 2017 veröffentlicht wurde, also schon auch weit vor Corona. Mhm. Und die haben weltweit Unternehmen befragt, wie steht ihr eigentlich heute da und wie stand ihr vor 5 Jahren da? Und die heute besser standen, haben sie genau geguckt, warum ist das so? Und haben festgestellt, dass es viele Faktoren gibt, aber ein ganz wesentlicher Treiber ist, wer 3 bis 5 Jahre zuvor mit dem Thema Digitalisierung im weitesten Sinne, also im Bereich Automatisierung, Tools im Marketing einsetzen, Data-driven Geschichten macht, Sensorik und so weiter und so fort. Wer da vor 3 bis 5 Jahren gestartet ist, steht heute mit einer 80-prozentigen Sicherheit besser da Ausnahmen bestätigen immer da die Regel, aber die Regel ist, fängst du früh an, erntest du die Früchte in 3 bis 5 Jahren. Das ist genau das, was du sagst. Und wenn man diese Erkenntnis nimmt und nach vorne extrapoliert und sagt irgendwie, ja, dann muss das doch eigentlich auch so sein. Ist das heute immer noch so? Also wer heute beginnt, mit oder ohne Fördermittel sich in dem Bereich zu beschäftigen, der wird die Früchte in 3 bis 5 Jahren ernten.
Ich kann zum Beispiel nicht verstehen, warum wir so viele, so wenige Beiräte im deutschen Unternehmen haben.
Ja.
Also du wärst vielleicht für ein kleines Salär doch bereit, mindestens 2-mal im Jahr als Beirat, muss ja nicht gleich Aufsichtsrat sein. Wir müssen gleich so eine hohe Nummer drehen. Aber wir haben so wissenschaftliche Beiräte zum Thema Finanzmathematik, weil wir wissen müssen, was so passiert. Ja. So, wir haben einen extra Forschungsbereich bei uns im Büro und so, weil wir halt einfach vor den Markt treten wollen. Wir müssen vorher wissen, was passiert. Wir müssen Haushaltspläne 2 Jahre vorher erkennen können, wo die langlaufen. Warum? Wir beraten ja permanent Unternehmen für zukünftige Investitionen. Ja. Also muss unser Job, das hatten wir vor 20 Jahren nicht, da waren wir noch so klein, aber heute brauchst du Geld dafür, Sachen zu haben, wie Personal, wie Mitarbeiter, die langjährig automatisiert sagen, so Herr Schmidtfeder, da kommt ein Risiko auf die Mittelständler zu, da müssen wir heute eine Lösung schon mal andenken. Mhm. Und jetzt mal runtergebrochen auf den Handwerksbereich, auf den Produktionsprozess, auf den Luftfahrtzulieferer mit 80 Mann, auf den Herstellungsbereich für Tontöpfe, für egal was. Da sind viel zu wenig Beiräte aus dem Bereich der Hochschule drin. Und das verstehe ich gar nicht. Wie kann denn ein Unternehmen in der heute schnelllebigen Zeit nicht auf dich zukommen oder auf andere Professoren, auf andere Lehrstuhlinhaber und sagen Sie, wie können wir da 2-mal im Jahr irgendwie so einen festen Turnus haben? Warum? Denn bist du die Person, die den Mitarbeitern quasi als Persona vorgestellt wird auf der Webseite. Nicht, dass du da die Ansprechpartner sein, aber sagen Sie, wir als Unternehmen haben uns entschlossen, in die Zukunft zu investieren, deswegen holen wir uns Know-how für die Zukunft. Mhm. Was wirkt das auf den Mitarbeiter? Mhm. Dann sagen die, Alter, der Chef, ey, das ist ja ein cooler Typ. Ja. Mhm. Da sind wir also jetzt mit der Hochschule hier Baden-Württemberg verbunden. Ja, der kommt 2-mal im Jahr, machen wir einen Workshop zusammen, ist alles freiwillig. Und natürlich dauert das vielleicht auch ein paar Jahre, aber wenn ich jetzt nicht anfange, wann soll das passieren? Wie soll der zukünftige Erkenntnis gewinnen? Deines Know-hows in das Unternehmen wandern. Wie viel Delay wollen wir uns noch leisten? Und das Unternehmen kann doch von euch profitieren. Ja, das kostet Geld. Kommst ja nicht einfach da so hin, weil du zu viel Zeit hast, ja? Aber, oder, ist ein Beispiel so. Die müssen alle deine Bücher lesen. Sondern warum? Naja, ist so. Warum? Mindestens das Neueste, ja? Aber warum? Naja, es ist ja noch keiner blöder geworden vom Lesen.
Ja, in der Tat, ja.
Und ein Unternehmer, der nicht regelmäßig Fachbücher liest, auch aus anderen Bereichen, die müssen vielleicht nichts mit dir zu tun, aber du bringst ja als Mensch so viel auch Erkenntnisgewinne mit und Lebenserfahrung. Aber ich empfehle immer, können sich bitte mal jemand, also eine neutrale Beiratsposition mit 3-4 Leuten oder auch nur mit einem, ist mir völlig egal, aber können sie mal sich von außen Impulse holen, damit sie überhaupt noch die Zukunftsfähigkeit erleben.
In welcher Organisation auch immer, Kai. Also vielen Dank jetzt für diese Steilvorlage. Ja, also ja,
das ist echt
bitte
so.
Bitte mich jetzt nicht alle anrufen. So viel Zeit habe ich nicht. Aber, aber nein, muss ich ja auch mit meinem Hauptjob an der Hochschule muss ich das vereinbaren lassen.
Ja, das muss auch alles passen.
Aber das muss passen. Ja. Aber Impulse ist das Thema. Impulse, Leute, holt euch Impulse rein, ob das ein Buch ist oder sowas. Weißt du, ich mache das ja auch so. Ganz konkret: Bücher schreibe ich nicht, weil ich Langeweile habe. Bücher schreiben ist das Aufwendigste. Neben Forschungsanträge zu schreiben, das Aufwendigste, was es gibt. Eigentlich müsste man das als allerletztes machen. Ich mache es aber zuvorderst, weil die Entscheider, die über die Impulse im Unternehmen zu entscheiden haben und die auch reinbringen, die lesen nun mal noch Bücher, beziehungsweise die kaufen sie wenigstens noch.
Ja. Ja.
Also meine Studis kaufen das nicht, ne? Die lesen was anderes oder wollen das E-Book haben. Und für andere machst du halt dann irgendwo, was weiß denn ich, einen Instagram-Kanal, von mir aus einen TikTok-Kanal und sagst und lieferst da die Impulse rein. Leute, bewegt euch da in diese Kanäle hinein. Also es gibt nichts, was man in Deutschland nicht nachlesen oder sich nicht begeistern kann. Ja? Und das ist das, was du sagst, Kai.
Aber das ist ja jetzt eine Forderung. So, ne? Also A, haben wir selber so etwas, weil ich das wichtig finde. Es hebt uns auch technisch nach vorne und macht eine Distanz zum Rest des Marktes in Europa und der Welt. Mhm. Ich arbeite international, da muss ich mich auch global ein bisschen, also jedenfalls adaptieren. Ich muss nicht alles haben, aber ich muss es wissen, wo es ist. Mhm. Wir haben YouTube-Kanal, wir haben Podcast, da ist so viel Material. Die Leute sagen, warum machen Sie das eigentlich? Das kostet ja gar nichts. Das ist alles gebührenfrei. Ich sage, ja, wenn Sie sich darauf schalten und sagen, Mensch, das und das Thema, das ist ja genau meins. Ja? Weil wir haben so Themenvideos und alles nur zum Thema Fördermittel. Dann ist der A vorgeprägt. Das heißt, der hat schon so ein Prime zu uns, so einen Rahmen. Und wir können über das Thema sofort reden. Das heißt, der hat sich einen Impuls geholt, weil wir ja immer zukünftige Themen darstellen oder auch Gegenwartsthemen, die für die Zukunft entscheidend sind, zum Thema Fördermittel. Wie kann man das machen? Wie kann die Finanzierung aussehen? Wie ist die Struktur? Wir nennen ja auch Förderstellen. Also wir sind ja sehr, sehr offen. Warum? Ja, weil der Vorgang sehr komplex ist. Und wenn wir das vereinfachen können, dann machen wir das. Das ist ja unser Job. Wir kümmern uns darum, dass das Unternehmen das erfolgreich umsetzen kann. Und das, was ich sage, so mit dem Beirat, das kann auch ein Kanal sein bei YouTube oder bei TikTok oder whatever.
Genau.
Hauptsache, das Unternehmen holt sich externes Know-how, egal in welcher Form, durch dich, durch Studenten gefördert, durch YouTube. Ich brauche aber eine feste Zeit im Unternehmen, die pflichtmäßig einer aus der Geschäftsleitung, nur da entsteht doch die Zukunft. Der muss sich damit jede Woche mindestens eine Stunde beschäftigen. Entweder durch Lesen oder durch Fortbildung oder durch Netze oder Erfahrungsgruppen mit Professoren, whatever. Wie kommt denn das Unternehmen in die Zukunft, wenn ich nicht mit den Menschen rede, die in der Zukunft schon denken?
Naja, in der Tat, ja.
Aber da ist die Förderung. Die Förderung wird nicht begeben, so, hallo Herr Mustermann, Frau Mustermann, was wollen Sie denn da machen? Ja, also wir haben vor, eine Dampfmaschine zu entwickeln. Und wir haben das mal gelesen vor 100 Jahren, dass das ein tolles Ding wäre. Ja, das mit der Dampfmaschine ist schon vorbei. Wie sieht es denn so mit Brennstoffzelle aus? Oh, was ist das? Okay, sind zu weit weg. Soll heißen, wenn ich überhaupt nicht up to date bin, dann weiß ich auch gar nicht, wie die Zukunft, wo wir überhaupt schon stehen, vom Trend her. Also was betrifft mich in meiner Branche? Und dann investiere ich da vorher rein als Geschäftsführer, egal in welchem Bereich. Und deswegen gibt es die Förderung. Genau. Die gibt es ja deswegen, um die Investition, die vielleicht nicht sofort schon greift und nicht sofort zum Erfolg führt in den nächsten ein, zwei Tagen, dass die überhaupt investiert werden kann.
Jetzt hast du, Kai, lieber Kai, noch mal ganz viel über auch mögliche Kanäle und Informations- und Impulskanäle gesprochen. Gerade so in der Beraterbranche oder in der Trainer-Coach-Branche ist das ja sehr, sehr geprägt worden in den letzten zwei Jahren, dass ganz viele ihren YouTube-Kanal und Ähnliches aufgemacht haben. Gibt es für diese KMUs auch Fördermittel, um sich beispielsweise medial oder multimedial zukunftsfähig aufzustellen? Weil das ist ja Zukunft.
Ja, das ist bloß Allgemeingut schon geworden.
Ja.
Und du kriegst keine Förderung, zu sagen, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal auf. Das ist es nicht, weil was, da brauchst du kein Geld für. Du brauchst für den Content das Geld, ne? Videoproduktion vielleicht. Das wird schwierig, das gibt es wirklich in Kleinstmengen, aber so, ich sag mal, so gering, dass sich der Aufwand der Antragstellung schon fast nicht mehr lohnt, weil der Aufwand, wir haben einen Kunden, der hat einen Kanal hochgefahren, das hat da eine Viertelmillion reingesteckt. Eine Viertelmillion, wofür das denn? Ja, der hat für 6 Monate Videos vorprogrammiert und 1000 Sachen gemacht und Marketing-Funnel eingebaut mit E-Books und 1000 Sachen. Der wollte einfach wachsen. Da gibt es eine Förderung auf das gesamte Unternehmen für diese Gesamtinvestition. Aber nicht speziell für das Thema, ich kaufe mir jetzt eine Kamera und die Kamera ist förderfällig, sondern das Gesamtkonzept. Da wurde ein Businessplan erstellt. Das Unternehmen gibt es seit 7 Jahren. Und da sagt, pass auf, ich habe hier einen Cashflow von 2 Millionen Euro, ich mache Gewinne 300.000 Euro. Ich kann aber nicht einfach mal meinen Cashflow nehmen und da hast du jetzt eine Viertelmillion in so einen Kanal stecken. Aber ich will damit wachsen für die Zukunft. Dann haben wir einen Businessplan gemacht, das ist eine klassische Wachstumsfinanzierung. Die wurde in Teilen auch noch bezuschusst, nur 40.000 Euro, aber trotzdem von 250.000 Euro Invest 40.000 Euro. Aber es wurde nicht die Kamera bezuschusst, sondern das Projekt, das hat einen Anfang und ein Ende, das hat eine Inhaltsliste, er hat gesagt, was er machen will, er hat einen Ist-Zustand, er hat einen Soll-Zustand, er hat eine Stärken-Schwächen-Analyse, das ist alles, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Und dann kann man daraus eine Finanzierung gestalten, die auch teilgefördert wird mit Zuschüssen oder der Rest wird mit Förderkrediten gemacht oder. Aber die einzelne Position, ist das nicht förderfähig, sondern das soll ja das Unternehmen in die Zukunft transportieren. Und die Kamera ist nicht der Schalter für Zukunft und Vergangenheit, sondern die Kamera oder der Content ist ein Teil einer gesamten Planung von einem Unternehmen. Und das ist dann schon wieder förderfähig.
Okay. Verstanden. Auch wenn ein Unternehmen jetzt sagt, okay, ich arbeite eigentlich bisher im Marketing analog mit Vertrieblern draußen, Menschen, die also dann ein Produkt in die Hand drücken und sagen, hier, ja, kostet 9,99 €. Ja. Und der möchte jetzt sein Marketing komplett digitalisieren. Da hast du schon gesagt, wenn ich von analog auf digital gehe in den Abläufen, gibt es dort Fördermöglichkeiten. So, ja, so ein Unternehmen hätte eine Chance, sein Marketing durchzudigitalisieren, oder?
Richtig, ja, ja, genau.
Also grundsätzlich natürlich,
aber Form, also in verschiedenster Form. Ne? Also ja, es gibt, also jedenfalls gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, weil es ja die Zukunft betrifft. Ja. Und wenn ich dich frage, warum haut der Staat so viel Kohle raus? Ne? Oder gibt irgendwie Subventionen für die Zinsen? Oder da gibt es noch irgendwie so Gründerbeteiligung oder Mittelstandsbeteiligung oder tausend Sachen? Naja, das habe ich doch schon mal erläutert. Wenn ich investiert werde in ein Unternehmen, gibt es ja genügend Studien, dann verlassen die den Markt.
Ja.
Und wenn die den Markt verlassen, gehen Arbeitsplätze unter. Und vor allen Dingen werden keine neuen Arbeitsfelder geschaffen von Unternehmen, die nicht mehr da sind. Und da würde man es eigentlich nur noch quasi dem Markt überlassen. Das denken zwar auch einige in der Politik, der Markt wird das regeln. Aber ich glaube, das haben wir jetzt alle verstanden, der Markt regelt gar nichts von alleine. Wenn ich das von außen nicht irgendwie ein bisschen supporte, dann kann ich das nicht treiben in die richtige Richtung. Und das ist, wie mal ganz einfach gesprochen, die Möhre vor dem Esel, wobei der Esel jetzt hier nicht despektierlich gemeint ist, Unternehmer, aber ich muss eine Richtung vorgeben in der Wirtschaft, denn sieht das ja gesamtpolitisch und wir wollen ja alle gesellschaftlich ordentlich leben. Also brauche ich Arbeitsplätze, die auch in der Zukunft fähig sind, überhaupt Bestand zu haben, um was zu produzieren, was das Unternehmen in Umsatz bringen kann. Also gibt es Förderung. Das hat immer was mit Zukunftsfähigkeit zu tun.
Und das ist mittlerweile parteiunabhängig, also auch farbenunabhängig. Ja. Ne? Das war ja vor 100 Jahren noch anders. Da gab es den Streit zwischen Keynes und Marktliberalisten, die dann sagten, okay, also wie viel Staat muss sich da engagieren, ja, damit da überhaupt etwas passiert. Ne? Also man kann wirklich in den letzten 50 Jahren in Deutschland sehen, dass es völlig unabhängig von der Regierung ist. Ne? Ja, mal eine Milliarde mehr, mal eine Milliarde weniger, aber der Trend bleibt in derselben Richtung. Kai, jetzt erzähl uns doch bitte nochmal, jetzt machst du das professionell. Jetzt kommt ein Unternehmen an und sagt, hey, ich habe diese Digital-Idee fürs Marketing beispielsweise und ich möchte mit dem Kai Schimmelfeder da zusammenarbeiten. Wie ist der Prozess, dass er eine Wahrscheinlichkeit auf eine Förderung bekommt bei euch?
Wenn wir das Projekt annehmen, ist die 100%, weil sonst übernehmen wir das Projekt nicht.
Okay.
Das hat was damit zu tun, dass wir zwar in verschiedenen, also wir haben kein Stundenhonorar, wir haben so ein Zwei-Stufen-Modell beim Thema Förderung. Wir haben mehrere Produkte, aber wenn du gerade das Thema Fördermittelberatung ansprichst, wir haben vorne einen gebührenfreien Fördermitteltest, den kann man erreichen unter fördermittel-testen.de. Das ist eine Webseite, kann man direkt auf uns auf so ein Formular, kann man runterladen, ausfüllen, zurückschicken. Das ist extra so geplant. Das nur nochmal als Hänger, das eigentlich sagen, ja, der spricht ja von Digitalisierung, warum kann ich das Formular nicht auf der Webseite ausfüllen? Nee, ist Ernsthaftigkeit. Ich kann dir, das ist echt so, die sollen das PDF runterladen und es selber ausfüllen, per Hand. Da ist es genau gewollt, nur dass sich jemand nicht aufregt. Aha. Warum? Das macht Aufwand. Und wir können ja auch vom Tisch nicht entscheiden, ist das eine ernsthafte Anfrage. Das klingt jetzt sehr hart, aber wir können sofort erkennen, wenn das nicht ordentlich ausgefüllt ist, ist das Ding sowieso ein Flop.
Okay. Mhm.
So, da wird nicht viel abgefragt. Das dauert 5 Minuten, ist es ausgefüllt. Also dann kommt es zu uns, dann checken wir das erstmal auf Fördermittel ab. Das ist noch alles gebührenfrei. Da ist noch keine Beauftragung, noch gar nichts. Und der Kunde kriegt ein Ergebnis zurück, gebührenfrei. Und dann sagt er, coole Sache, da brauche ich jetzt mehr Details für. Und dann würden wir erst in einer Art Workshop oder in so einer Erstberatung im Detail reingehen. Und jetzt zum Ende, wir gucken ja immer das Ende an. Schon wenn der uns das vorne schickt, gucken wir uns das Ende an, wie wir das aussehen. Und da wir am Ende sehr hoch auf Erfolgshonorar arbeiten, heißt, wenn Projekt X kostet, dann kriegen wir vielleicht 10-15% vorab nur. Und den Rest fahren wir auf unser Risiko. Wir finanzieren das quasi alles vor. Dazu muss ich aber genau wissen, ob das vorne ernsthaft war und B, ob der das überhaupt machen kann und will und was es für ihn bedeutet. Mhm. Und das ist der Prozess. Deswegen fragen wir vorne immer schon, sagen sie, wie sieht denn das aus, wenn es fertig ist? Mhm. Und sagt, ja, das weiß ich nicht. Das ist schwierig. Warum? Das fragt auch eine Förderstelle. Egal was, ob bei einer Bank, bei einer Förderkreditstelle, bei einer Zuschussstelle, bei der Projektförderstelle, bei der EU, in Deutschland, in der völlig egal. Die haben eigentlich immer die gleichen Fragen, die wir auch haben. Die wollen per Tisch eine Entscheidung treffen. Und da muss man wissen, diese ganzen Förderstellen haben nur eine große Angst, dass deren vorgesetzte Förderstelle sagt, die hätten falsch entschieden.
Ja. Ja.
Das kann man schon mal sich vorstellen. Also das heißt, ich gebe es einer Person, die Angst hat, dass das falsch beantragt wurde. Deswegen muss man das halt sauber machen. Deswegen denken wir vom Ende her aus. Und das ist so der Vorgang. Du hast gefragt, wie das geht. Vorne anfragen, kriegen sie erstes Ergebnis, können sich entscheiden, haben sie Bock auf uns, haben sie nicht Bock auf uns, wollen sie es umsetzen, coole Sache, machen wir gerne, hauen wir richtig rein. Und dann übernehmen wir alles. Wir kümmern uns sogar lebenslang um das Projekt, weil viele ja sagen, ja, dann nach dem Projekt, dann habe ich immer so viel Aufwand gehabt und so viele Fragen von der Förderschule, habe ich voll Angst gehabt. Ich sage, bei uns ist kein Problem. Solange sie bei uns Kunde sind, ja, mit diesem Projekt, kriegen sie lebenslang ohne Gebühren unsere Beratung hinten drauf zu. Damit sie überhaupt keinen Stress haben und damit keiner sagen kann, ja, das mit der Bürokratie, das ist ja ganz schrecklich. Ich sage, nee, ja, das haben sie bei uns nicht. Ja. Sie können also bei uns sagen, Mist, die Ausrede greift jetzt auch nicht mehr, weil die machen das auch noch für mich. Und dann merkst du, kommt so ein Filter, so ein Funnel, dann kannst du nur noch sagen, ja, dann machen wir das jetzt auch. Mhm. Weil es sind alle Risiken weg. Mhm. Und du sagst so, wie ist das? Weil wir fassen es nur an, weil wir ja hinten geguckt haben, wird es vorne, wenn es vorne gut aussieht, gucken wir, wird es hinten gut aussehen. Mhm. Wenn es hinten noch gut aussieht, dann sagen wir, hey, cool, dann machen wir das gerne für Sie, weil Sie haben dann auch Erfolg mit uns. Ja. Weil das weiß der Anfrage ja nicht. Und deswegen ist das für uns ein sehr digitaler Prozess hier bei uns. Das ist total digital. Front sind wir händisch, weil wir mit Menschen arbeiten. Mhm. Und die Entscheider wollen nicht irgendwie alles per PDF machen, sondern die wollen schon ein Face sehen. Wir haben ja neue Projektableitungen hier und die kriegen immer einen speziellen Ansprechpartner. One face to the customer in einem Projekt, damit der auch das Vertrauen hat, mit uns alles zu sagen, was ihn so bewegt. Wir wollen ja wissen, wie es dem geht. Warum? Das hat ja Einfluss. Das ist sein Antrieb, sein Tagesrhythmus. Er hat irgendwie Krieg im Kopf, weil Kind ist krank, Hund ist krank, Mitarbeiter gekündigt, keine Mitarbeiter da, Rohstoff fehlt, Lieferkettengesetz, ja, tausend Sachen. Und das wollen wir wissen, damit wir sagen, hey, können wir da vielleicht helfen? Ja. Weil wir haben ja schon ein paar tausend Unternehmen beraten und haben ein riesen Netzwerk.
Absolut.
Also das ist so der Punkt. Okay. Vorne immer, weiter mit dem Ministeriumsmodell und dann geht der Rest wie von Butter.
Okay, super. Also du hast gesagt, hey, Lifelong Consulting, ja, auch möglich, ne? Wenn ihr ein Projekt angenommen habt, begleitet ihr das auch. Und jetzt habe ich solche Erfahrungen mit euch jetzt noch nicht gemacht, so Lifelong, aber
hey, ist ein bisschen jung,
ne? Aber ja, ein bisschen jung, ne? Aber wir kommen beide aus Deutschland und wenn ein Norddeutscher das sagt, dann steht das auch, ja. Das ist anders als in anderen Regionen dieser Republik. Also möchte ich darauf einfach nochmal verweisen, den Kontakt aufzunehmen und über fördermitteltesten.de dann einfach mal das Formular runterzuladen und und gucken, was geht. Hey, genau so. Ja,
ja,
so machen wir das auch. Lieber Kai, ich danke dir für diese erneute Stunde, die du investiert hast. Du könntest jetzt Fördermittel ranreißen in dieser Zeit auch. Aber du lebst für deine Thematik. Und ich danke dir für diese wirklich sehr, sehr kurzweilige, wie ich persönlich finde, inhaltlich kurzweilige Darstellung, was Unternehmen daran hindert und welche Möglichkeiten sie haben, über diese Hindernisse hinab oder hinüber zu springen. Genauso wie du Kuhglocken seinerzeit vor 30 Jahren über eine Stange geworfen hast. Also in dem Sinne, herzlichen Dank, lieber Kai. Und liebe Leute, nehmt Kontakt auf, guckt euch die Homepage an. Ihr habt in den Shownotes alle Kontaktmöglichkeiten, die man braucht, um hier in Kommunikation zu treten. Vielen Dank, Kai.
Ich danke dir, Gerhard. Schöne Zeit.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.
Jeder kann KI. Du arbeitest im Marketing, Vertrieb und Kommunikation? Dann geht es dir sicher auch so wie mir. Ich möchte mal schnell einen Post in meinem sozialen Netzwerk absetzen, mir fehlt aber ein passendes Foto. Und dann die Herausforderung mit dem Texten unter Arbeitsstress. Das Ergebnis? Ich unterlasse es meist ganz und verzichte auf wertvolle Opportunities. Um diese und andere alltäglichen Marketingprobleme zu lösen, gibt es die KI-Toolparty.de. Registrieren und in kurzer Zeit Probleme mit künstlicher Intelligenz lösen. Das macht nachgewiesen erfolgreicher. Du bekommst dazu regelmäßig neue Perspektiven für deinen Job, profitierst vom KI-Trend der Zukunft, erhältst KI-Tools-Updates und lernst in Webinaren, wie man sie richtig und smart anwendet. Einfach registrieren unter ki-toolparty.de. Jeder kann KI.